aus Los Angeles Markus Schmitz und am Telefon ist jetzt weiterhin Kai Müller, Musikredakteur beim Berliner Tagesspiegel. Herr Müller, wie fanden Sie denn die Trauerfeier? Mehr Trauer oder mehr Feier?
Ja, es war eine Gratwanderung, also ein typisches Hollywood-Ereignis, würde ich sagen, in dem das große Showbiz sich auch mit realer Trauer vermischen kann, ohne dass es dabei Probleme gibt eigentlich. Ich habe die Übertragung auch mit großem Gewinn gesehen, muss ich sagen. Vor allem hat mich überrascht natürlich, wie die meisten, dass Michael Jackson in seinem Sarg, in seinem vergoldeten Sarg, quasi persönlich anwesend war und deswegen auch ständiger Gegenstand privater, intimer Ansprachen. Sie haben die Tochter schon erwähnt, aber es gibt eine ganze Reihe anderer Wegbegleiter, zum Beispiel Brooke Shields, die auch unter Tränen oder Umfassung ringend von ihrer langen Freundschaft mit dem Star berichtet hat. Das war schon eine ganz große Nummer, also ganz großes Kino, würde ich sagen. Das vielleicht sogar ein medienhistorisches Ereignis, auch wenn jetzt der Ansturm der Millionen ausgeblieben ist.
Ganz großes Kino. Gab es Momente, die Sie auch berührt haben?
Kino berührt mich immer, wenn es gut gemacht ist. Berührt. Also ich muss sagen, natürlich, die tränenerstickte Stimme der Tochter hat mich umgehauen. Das ist halt der ganz große Moment gewesen, wo ein eigentlich bis dahin nicht in der Öffentlichkeit aufgetretenes Wesen, von dem man eigentlich auch nichts wusste, das immer von dem Vater mit Masken verhüllt wurde, plötzlich von Michael Jackson als ihrem Vater sprach. Und da gab es dann den Popstar nicht mehr. Das war nur noch diese eine sehr enge Verbindung. Und da erübrigen sich dann im Prinzip auch alle weiteren Worte. Die Familie hat dann auch ziemlich schnell dafür gesorgt, dass dieses Mädchen jetzt nicht so aussah, als würde es vorgeschoben werden. Man hatte es vorher gefragt, ob sie was sagen wollte. Und man merkte schon den Brüdern und Schwestern Michael Jacksons an, dass sie nicht genau wussten, ob sie das nun tun sollten oder nicht, ob sie selber reden sollten. Alle von ihnen sind ja showerprobt. Oder nun dieses unschuldige Ding da vorschicken. Das war ein großer Moment und einer, der aber auch die Zwiespältigkeit zeigt. Denn es war auch ein zwiespältiges Erlebnis, wenn ich das sagen darf. Zuerst, die erste Stunde, hatte ich das Gefühl, es würde sich eine Tendenz fortsetzen, die schon in der Vorwoche sich angekündigt hatte, dass Michael Jackson eigentlich als der afroamerikanische Künstler schlechthin in Erinnerung behalten werden sollte. Das hat, glaube ich, mit dem Clan der Jacksons zu tun, die eben stark auch mit Leuten aus der Bürgerrechtsbewegung verbandelt und befreundet sind. Und durch diese Redner bekam die Trauerfeier ganz automatisch einen Ton, der eben davon erzählte, dass ein Junge aus kleinsten und ärmsten Verhältnissen es eben mal zum größten Popstar der Welt geschafft hat. Für die meisten Menschen der Welt ist aber Michael Jackson gar kein afroamerikanischer Musiker, ja, sondern einer, der es gerade geschafft hat, die diese, wenn man so will, Minderheitennische zu überspringen. Ja. Und insofern fand ich das komisch und man musste lange warten, bis auch der erste weiße Musiker auf der Bühne stand. John Mayer dann, ein Gitarrist, der bezeichnenderweise auch dann nicht reden durfte oder auch nicht wollte. Insofern, man hatte das Gefühl, dass hier auch eine große Rehabilitierung versucht wurde, ja, der Familie. Das war klar. Das war vorher galt, es gab es eine private Trauerfeier und ich dachte, na gut, danach, das wird halt ein öffentliches Gedenken, aber es war im Prinzip nur eine viel größere familiäre Trauerfeier.
Herr Müller, der Tagesspiegel hat es ja geschafft, dank eines ziemlich späten Andrucktermins, nehme ich an, über die Trauerfeier noch eine große Reportage auf Seite 3 zu bringen. Also über die Trauerfeiern müsste man eigentlich sagen, denn der Schauplatz wechselt zwischen Los Angeles und Berlin, wo hier in einer großen Arena auf einer Leinwand das nun auch übertragen wurde. War das knapp für Sie, zumal die Feier ja noch später anfing als eigentlich geplant?
Es ist natürlich knapp. Meine Kollegen haben mit Hochdruck gearbeitet, um das so gut hinzukriegen, wie wir es heute lesen können. Aber es blieb genügend Zeit. Also tatsächlich muss man erst so um 11 Uhr fertig sein. Und da war dann auch die Trauerfeier schon geschafft. Und ja, wir hatten in der ersten Ausgabe, wir bestehen ja immer aus zwei Ausgaben, einer, die schon am Vorabend quasi verteilt wird, eine Reportage, die wir dann nur, was heißt nur, das soll sich jetzt nicht abwertend anhören, wie es ist, aber es ist eben so, dass wir die dann aktualisieren mussten.
Ja, zumindest den Berliner Fans, da scheint die Autorin die Trauer nicht so wirklich abzunehmen. Da schleicht sich doch bisweilen so ein bisschen, soll ich mal sagen, ein ironischer Ton ein. Zum Beispiel, wenn eine junge Frau zitiert wird, die den Tod Michael Jacksons auf eine Stufe mit dem ihrer Katze stellt.
Ja, das stimmt. Natürlich ist eine Stelle, die man als Abwertung lesen kann. Andererseits zeigt es auch, wie nah dieser Mann den meisten Menschen gekommen ist. Ich weiß jetzt nicht, man muss das, glaube ich, symbolisch sehen. Der Gefühlshaushalt von vor allen Dingen Kindern funktioniert halt so, dass sie etwas, das sie lieben, als ihr eigenes betrachten. Und und davon erzählt im Grunde diese Passage, würde ich sagen.
Man könnte ja eigentlich annehmen, dass nach der Beerdigung, die ja nun auch irgendwann erfolgen wird, und dieser Trauerfeier, das jetzt mal so eine Art natürlichen Schlusspunkt setzt unter diese Michael-Jackson-Trauer-Hysterie weltweit, sozusagen unter diesen Hype. Was glauben Sie, wird er nun wieder in den Hintergrund zurücktreten oder läuft die Maschine jetzt erst richtig an?
Das glaube ich, ja. Die Maschine wird jetzt erst richtig anlaufen. Das hat damit mit den ungeklärten Todesumständen zu tun. Mit dem Widerspruch, dass die einen sagen, er sei fit gewesen und hätte die Show zu einem Höhepunkt seiner Karriere gemacht, und andere behaupten, der Mann habe nur verzweifelt nach einem Ausweg gesucht, um sich diesen 50 Konzerten nicht stellen zu müssen, die allein physisch eine enorme Belastung für ihn dargestellt hätten. Es gibt offenbar auch eine Menge Songs, viele von denen weiß man, die sind auch mit Recht nie veröffentlicht worden, aber nun ist die Zeit natürlich reif und man wird sie auf den Markt schmeißen. Außerdem stehen hinter all diesen Geschäftsinteressen als quasi noch Größeres natürlich der enorme Erklärungsbedarf, den dieser Mann nach wie vor ausstrahlt. Wir haben ihn nicht wirklich begriffen. Ich meine, das zeigen die vielen Bilder, die jetzt nach im Grunde 10 Jahren Pause, denn seit seinem letzten Album wollte ja im Prinzip niemand etwas von ihm wissen und die Musik selbst wurde auch kaum gespielt. Also seit 10 Jahren war dieser Mann eigentlich weg und nun taucht er wieder auf, ja, ist in unser Bewusstsein zurückgeschoben worden und wir verstehen ihn eigentlich nicht wirklich. Und ich glaube, das wird sich deswegen noch eine Zeit lang hinziehen, aber ich vermag nicht zu sagen, wie lange.
Kai Müller, Musikredakteur beim Tagesspiegel aus Berlin. Dort können Sie Deutschlandradio Kultur übrigens auf der UKW-Frequenz 89,6 hören. Danke fürs Gespräch, Herr Müller.
Ich danke Ihnen.
Tschüss.